CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CF Podcast. Genau mein Fall. Auch heute dreht sich bei uns wieder alles um spannende Entscheidungen aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Von Markenrecht über Urheberrecht bis hin und wieder jedenfalls mal bis hin zum Patentrecht. Mein Name ist Michel Kaminski, ich bin Patentanwalt und an meiner Seite oder mir gegenüber ist wie immer Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Du hast uns wieder einen interessanten Fall aus dem gewerblichen Rechtsschutz mitgebracht. Worum es genau geht, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es jedenfalls nicht, unsere Zuhörer wissen es nicht, niemand weiß es eigentlich so genau bis auf dich. Umso gespannter sind wir, was du uns heute erzählen wirst.
Ja, jetzt habe ich gerade zugehört, du hattest gesagt, Markenrecht, Urheberrecht, Patentrecht,
das ja, ist alles
ist,
nicht.
Ist alles nicht,
ist alles ja. nicht.
Was genau. habe ich in meiner Aufzählung? Was haben wir noch manchmal? Genau, also heute ist eher wieder so ein Randgebiet.
Namensrecht haben wir manchmal
genau, also Persönlichkeitsrecht geht es heute wieder.
Okay.
Und es geht wieder um, es geht um zwei prominente Personen. Mhm. Das letzte Mal hatten wir ja auch eigentlich zwei prominente Personen, aber wir beide kannten sie eigentlich nicht. Ne?
Das stimmt.
War dann eher für die jüngere Generation, würde ich sagen, bekannter. Und jetzt trifft's, würde ich sagen, genau unsere Generation, wenn du erlaubst, dass ich uns in eine stecke. Ja. Und zwar, ich versuche mal, also ich glaube, wenn ich bei einem brauche ich nicht viel zu sagen, dann kämst du schon drauf, dass der eine ist eine Tennislegende.
Okay.
Ja, deutsche Tennislegende.
Ja.
Die deutsche Tennislegende.
Ja. Und ein Herr Becker.
Genau, Boris Becker. Ja. Und bei der anderen Person geht es um einen Fernsehmoderator und Komiker oder Comedian oder wie man auch immer nennen will. Kennst du bestimmt auch, aber da gibt es jetzt vielleicht mehrere aufgrund der Beschreibung. Ist auf jeden Fall.
Fernsehmoderator, Comedian. Also Stefan Raab
gibt es. Ja, also geht in die richtige Richtung. Es ist Oliver Pocher.
Oliver Pocher, Oliver okay. Pocher, ja.
Und die Entscheidung, die ich heute bespreche, ist eine vom OLG Karlsruhe. Das Urteil ist vom 28. November 2023. Der Fall ist aber jetzt aktuell nochmal zumindest in den juristischen Medien gewesen, weil gegen diese Entscheidung nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt wurde. Ich sage aber jetzt nicht von welchen der beiden. Und die ist aber zurückgewiesen worden am 18. September 2025, sodass der Fall eigentlich, also deshalb ist. Genau, jetzt abgeschlossen ist, wobei vielleicht doch noch nicht ganz, aber da komme ich am Ende zu.
Okay.
Genau, aber weil ja der BGH damit sich mit der Sache nicht befassen will, bespreche ich jetzt die Entscheidung vom Oberlandesgericht Karlsruhe. Mhm. Und zwar lag dem Ganzen folgender Sachverhalt zugrunde. Also es geht um Boris Becker, der frühere Tennisstar, internationale Bekanntheit und war auch nach Karriereende immer wieder in den Medien. Also es gibt ausführliche Berichte über sein Privatleben, über geschäftliche Aktivitäten, die er auch gerade im Anschluss an seine sportliche Karriere ergriffen hat. Er hat selber auch immer wieder seine Popularität genutzt, um Werbung zu machen für Produkte und damit Geld zu verdienen. Und ich weiß nicht, ob du hast so mitgekriegt, womit er in den letzten Jahren dann eher in den Medien war.
In den letzten Jahren? Nee, ich weiß nicht, AOL-Werbung oder was er so gemacht hat.
Ja.
Ne? Und in den letzten Jahren?
Also geht jetzt gar nicht um Werbung, sondern eher um sein Privatleben.
Das bin ich wahrscheinlich nicht ab.
Sehr boulevardmäßig war das.
Irgendwelche Beziehungen oder das weiß ich nicht genau.
Nee, also er hat ein Insolvenzverfahren.
Ach, das ist ein Insolvenzverfahren.
Gegen, ja, strafrechtliche Ermittlungen.
Ja.
Dazu gab es halt eben sehr viel Presse. Und er selber hat 2020 auch ein eigenes Modelabel auf den Markt gebracht. Das ist mir allerdings, muss ich gestehen, auch entgangen. Und hat darüber auch selber dann auch nochmal die Öffentlichkeit gesucht. Also ich sag mal, die ganze Berichterstattung über Insolvenzverfahren, strafliche, rechtliche Ermittlungen, die hätte er gerne vermieden, denke ich mal. Aber für das Modelabel hat er auch selber weiter die Öffentlichkeit gesucht und auch seine Popularität eingesetzt. Genau, Oliver Pocher, der hatte um die Zeit, also auch 2020, eine Fernsehsendung im deutschen Fernsehen, die hieß Pocher gefährlich ehrlich. Okay. Und da hat er immer wieder die finanziellen Probleme auch von Boris Becker auf die Schippe genommen. Mhm. Und in Vorgeschichte zu dem Fall, den wir hatten, unter anderem einen Spendenaufruf gemacht unter dem Motto Make Boris Rich Again. Mhm. Und hat da eine Spendensumme von 413,34 Euro eingesammelt.
Okay.
Und wollte die dann Boris Becker übergeben, mhm, und hat da mehrere Versuche, die dann auch immer wieder in der Sendung dargestellt, mhm, worden sind, unternommen, mhm, um ihm den Spendenbetrag zu übergeben. Aber das ist von Boris Becker immer wieder abgelehnt worden, die Annahme dieses Spendenbetrags. Okay. Ja. Und genau, und dann kam es dazu, und darum geht's jetzt hier in dem Fall, dass Pocher und sein Team dann doch noch nach einem Weg gesucht haben, ihm das Geld irgendwie unterzujubeln. Also, mhm, sie wollten halt gucken, dass er das bekommt. Mhm. Und da gab es halt einen Sendebeitrag im Jahr 2020, wo Pocher erklärte, dass man so ein paar Überlegungen angestellt hat, wie kriegt man denn das Geld zu ihm hin? Und dann hat er sich gefragt, wie kriegt man denn eitle Menschen dazu, etwas anzunehmen, was sie gar nicht haben wollen? Und ist dann auf die Idee gekommen, ihm einen Preis zu verleihen. Mhm. Okay. Also Ziel war es halt, dass Becker eine Preistrophäe für sein Modelabel bekommen, mhm, sollte. Also, mhm, was er da auch gerade, womit er gerade auch aktiv die Öffentlichkeit gesucht hat damals, hat das aber alles als Täuschung aufgebaut, mhm, ne? Also, und hat das sehr, sehr aufwendig gemacht. Und das wird auch in diesem Fernsehbeitrag halt dargestellt, wie aufwendig das war. Also bis hin, dass man einen eigenen Verlag, glaube ich, in Österreich gegründet hat, dass man eine gefakte Jury erstellt hat, hat dafür Passanten auf der Straße angesprochen, die sich, mhm, dann als Jurymitglieder ausgeben sollten. Er hat natürlich einen Preis gebastelt, der hieß Fashion Brand Award. Es gab eine Fake-Internetseite und, okay, und als wird in diesem Beitrag halt alles dargestellt, mhm, wie aufwendig das war, das halt so zu gestalten, damit er halt eben kein, also nicht Verdacht misstrauisch schöpft, ist, ja, nicht, kein Verdacht schöpft, mhm, sondern auch bereit ist, diesen Preis anzunehmen. Okay. Und genau, und das mit der Geldsumme wurde halt so gemacht, dass unten in den Sockel des Preises wurde dann das Geld eingearbeitet, versteckt eingearbeitet. Ja. Auf jeden Fall, nachdem man das alles so vorbereitet hat, hat man Becker und seinem Management eine E-Mail geschickt und sie darüber informiert. Also als, aber nicht als Fernsehsender oder als Oliver Pocher, sondern als angeblicher Preisverleiher, dass er halt diesen Preis gewonnen hat. Mhm. Und tatsächlich hat sich Boris Becker oder sein Management dann relativ schnell gemeldet und zugestimmt, dass er diesen Preis entgegennehmen möchte. Ja,
okay.
Und dann hat man eine Videokonferenz organisiert, bei der Boris Becker im Grunde den Preis entgegennimmt. Also man hat den Preis dann quasi per Kurier dahin geschickt, aber der Preis lag ihm dann vor und dann sollte, mhm, es eine Videokonferenz geben, die dann auch aufgenommen wird, wo Becker sich dann zu dem Preis äußert und genau, also sich dafür bedankt, ja, und so weiter. Ja. Und das Ganze wurde dann, also Videokonferenz wurde aufgezeichnet, und Becker und sein Management haben der Aufzeichnung und Veröffentlichung zugestimmt und haben sogar darum gebeten, dass sie selber Videofrequenz verwenden dürfen und Videomaterial der Videokonferenz bekommen, mhm, damit er das halt zu eigenen Werbezwecken nutzen kann, und hat dem Ganzen dann halt zugestimmt, eben unter der Prämisse, dass er hier tatsächlich einen, mhm, Preis gewonnen hat. Und in der Sendung von Pocher wurden dann eben auch Ausschnitte aus der Videokonferenz gezeigt, aber, mhm, eher so am Ende, also es war so eine 15-minütige Aufzeichnung, und da hat er erst sehr, sehr aufwendig erklärt, wie sie sich denn da, also was sie sich denn alles ausgedacht haben, mhm, damit er da auch drauf reinfällt. Das heißt, Becker wird eigentlich da als Opfer dieser Täuschung präsentiert, und die Videokonferenzen nicht als Preisgewinner. Ja. Ja. Und Pocher hat das Ganze dann spöttisch kommentiert und Becker dann als eitel und naiv dargestellt. Also unter anderem, mhm, hat er wohl gesagt, wer 60 Millionen durchgebracht habe, der könne auch nicht misstrauisch sein, und das werden sie schon alles hinkriegen, und haben sich natürlich sehr gefeiert dafür, dass das, mhm, am Ende halt so gut geklappt hat. So,
ja,
jetzt
kann's
wurde
mir vorstellen.
Ja. Jetzt wurde die Sendung ausgestrahlt, und Becker oder wer auch immer in seinem Umfeld haben die gesehen und sind erst dadurch darauf aufmerksam geworden, dass das
gar kein Preis war.
Sondern Fake.
Ja.
Und haben dann Pocher anwaltlich aufgefordert, die Ausschnitte nicht weiter zu verbreiten und aus den sozialen Medien zu löschen. Genau, Pocher hat das aber abgelehnt und hat sich darauf berufen, ja, Becker hätte ja eingewilligt in die Veröffentlichung der Videosequenzen und außerdem sei das Ganze Satire und durch die Meinungs- und Pressefreiheit gedeckt. Und dann wurde auch darauf hingewiesen, dass Boris Becker wohl in einer eigenen Dokumentation, die hieß Boom Boom, The World versus Boris Becker, Material aus der Sendung auch wiedergegeben habe, allerdings nicht die beanstandeten Sequenzen. Mhm. Und Pocher war der Meinung, dass zumindest darin ja auch eine nachträgliche Genehmigung der Filmausschnitte oder eine Selbstöffnung in dem Sinne stattgefunden habe, dass er die Beiträge zur eigenen Popularität auch billigen würde. Mhm. Außerdem meinte Pocher, dass er auch der falsche Beklagte wäre, weil er sei zwar die ausführende Person, hat aber hinterstehende Senderproduktionsfirma und hätte gar nicht genügend Einfluss auf die endgültige Ausstrahlung gehabt. So, das heißt, Becker hat gegen Pocher geklagt, erst vor dem Landgericht Offenburg in erster Instanz. Dann ist es halt zur Berufung beim Landgericht Karlsruhe gekommen. Mhm. Ich nehme vorweg, ohne zu sagen, wie es ausgegangen ist, die Gerichte haben das unterschiedlich gesehen.
Okay, ja.
Und genau, es ging um die Unterlassung der weiteren Veröffentlichung, Verbreitung der Videosequenzen und auch um die Löschung der Ausschnitte aus Pochers Social-Media-Kanälen. Und jetzt bist du dran.
Frage. Jetzt schon?
Ja, ich würde sagen, du kannst ja deine Gedanken mal äußern.
Ja, ich versuch's mal. Ich meine, du hast es ja eben schon leicht angesprochen, die Punkte, die sich da gegenüberstehen. Ne? Also fällt diese Aktion sozusagen noch unter Meinungsfreiheit und sich auseinandersetzen mit Personen der Öffentlichkeit, die sowas sozusagen über sich ergehen lassen müssen, weil sie halt nun mal in der Öffentlichkeit stehen. Oder ja, ist Herr Boris Becker hier so ja verletzt worden, sage ich mal in Anführungszeichen, dass er ein Recht darauf hat, dass das derartiges Material ohne Zustimmung nicht gezeigt wird.
Mhm.
Und meine ja erstmal vage Tendenz ist, dass ja aufgrund seines Auftretens in der Öffentlichkeit und des, auch wie du ja am Anfang beschrieben hast, des Nutzens, des Stehens in der Öffentlichkeit, sage ich mal, und des doch relativ hohen Guts der Meinungskunst, Satirefreiheit, würde ich so grundsätzlich erstmal eine leichte Tendenz dazu haben, dass das so in Ordnung ist.
Hm.
Ähnlich, es ist ja letztendlich irgendwas Ähnliches wie, weiß ich nicht, verstehen Sie Spaß oder sowas, ne? Wo man das ja auch mit selbst nicht bekannten Personen hat, die das über sich ergehen lassen. Kann natürlich sein, dass die auch zustimmen müssen, dass das dann gezeigt wird und so weiter. Aber insofern würde ich jetzt erstmal ohne tiefer gehende Erwägungen dazu tendieren, dass das so in Ordnung ist. Das wäre meine Vermutung zumindest.
Also Advantage Pocher.
Ja, sozusagen, genau.
Okay. Ja. Ja, also ist sicherlich sehr streitbar.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, also es ist, also das eine Gericht hat so, das andere so entschieden.
Mhm.
Zumindest der verloren hat in zweiter Instanz, wollte sich damit auch nicht zufrieden geben. Also es ist natürlich offenkundig, dass hier bestimmte Rechte in Konflikt stehen, halt Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gegen Persönlichkeitsrechte und dass die irgendwie in Ausgleich zu bringen sind. Und wie man jetzt genau an der Stelle jetzt sagt, also was den Vorrang hat, ist tatsächlich hier gar nicht so einfach zu entscheiden.
Nee. Ich meine, was hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen besonders ist, ist dann vielleicht auch doch dieser größere Aufwand zu dieser Täuschung, also die was sozusagen schon so an Betrug sozusagen grenzt, dass da ziemlich viel Aufwand betrieben wurde, um diese Täuschung sozusagen durchzuführen. Das ist nicht nur so ein kleiner Spaß, der dann irgendwie schnell auch erkennbar ist, sondern Firma gründen und so weiter, ne? Das ist ja schon ziemlich aufwendig. Ja, aber letztendlich.
Aber das kann dann auch wieder in die andere Richtung eine Rolle spielen, dass man natürlich hier auch gerade seine Kunst- und Satirefreiheit da irgendwie dann besonders eingebracht, wenn man viel Aufwand und viel
Raffinesse da reinschenkt. Das stimmt, ja. Insofern also, würde ich bei meiner Prognose bleiben, aber also zumindest eins der beiden Gerichte hat ja in hat diese Richtung entschieden.
Genau. Genau, jetzt fange ich mal so ein bisschen mit den Grundsätzen an, die zu erklären. Vielleicht frage ich dich gleich zwischendurch nochmal, ob bei dem, was ich dann schon gesagt habe, du bei deiner Meinung bleiben willst. Also erstmal ist es natürlich so, dass jeder Mensch grundsätzlich das Recht hat, selbst zu bestimmen, ob und wie Bilder von ihm veröffentlicht werden. Also das natürlich im Grundsatz gilt, man muss zustimmen zur Veröffentlichung des eigenen Bildnisses, damit das halt zulässig ist. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Hatten wir ja auch schon vielfach gehabt. Also gerade, wenn es sich um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, dann kann es auch mal ohne Einwilligung veröffentlicht werden, wenn ein öffentliches Interesse daran besteht. Aber trotzdem, also gibt es auch da Grenzen. Also nicht jeder Prominente muss hinnehmen, dass er in jeder Situation und Lebenslage mit seinen Bildern öffentlich dargestellt wird. Da gibt es halt dann eben letztlich eine Interessenabwägung. Also wie groß ist das Informationsinteresse oder Meinungsfreiheit, Pressefreiheit zu werten und wie groß ist dann doch wieder das Persönlichkeitsrecht in einer bestimmten Situation vielleicht. Jetzt wurde aber natürlich erstmal hier geklärt, also vielleicht ist es ja ganz einfach, weil wir ja eine Einwilligung zur Veröffentlichung des Bildmaterials hatten.
Die natürlich unter anderen Voraussetzungen abgegeben wurden sozusagen.
Ne? Und wie würdest du das sehen vor dem Hintergrund?
Also da würde ich wahrscheinlich sagen, dass man sich auf die Einwilligung dann wahrscheinlich nicht mehr berufen kann, wenn die unter ganz anderen Annahmen getroffen wurde und da sozusagen ja eigentlich eine klassische Täuschung sozusagen vorlag. Ne?
Ja, das hat das Gericht ja, also das Oberlandesgericht Karlsruhe, tatsächlich auch so gesehen, dass er sagte, ja, die Einwilligung, die wurde hier durch Täuschung erschlichen. Und weil Becker ja gedacht hatte, er kriegt jetzt hier einen Preis ist nicht davon ausgegangen, dass sich das Ganze hier nur um eine Satireaktion auf seine Kosten handelt. Und ist halt der Meinung, also eine Einwilligung gilt halt für den Zweck, für den sie erteilt ist. Und das war hier nun mal die Dokumentation einer echten Preisverleihung. Und hat aber nicht zugestimmt, dass es für eine Bloßstellung von ihm im Fernsehen verwendet wird und die Einwilligung halt für die Zwecke hier für unwirksam gehalten ist. Finde ich auch relativ logisch.
Ja, fände ich auch.
Genau, dann war natürlich die nächste Frage, gibt es denn, also haben wir hier ein zeitgeschichtliches Ereignis und ein öffentliches Interesse? Und das hatten wir auch schon mal im vergangenen Fall, ich weiß aber nicht mehr genau, welchen, dass es schon so ist, dass man die Hürden da auch nicht zu hoch legen darf. Also dass also jetzt erstmal entscheidend ist, ob es ein tatsächliches Öffentlichkeitsinteresse gibt und es nicht auf die Wertung der Bedeutung durch das Gericht abhängt. Also man darf jetzt nicht zu sehr sagen, naja, Gericht findet das eigentlich uninteressant und deshalb gibt es kein Öffentlichkeitsinteresse, sondern wenn tatsächliches Interesse der Öffentlichkeit besteht, dann muss das auch berücksichtigt werden, also eben auch an, ich sag mal, für die Mehrheit vielleicht nicht relevanten Informationen. Und die Medien haben da auch grundsätzlich einen relativ weiten eigenen Einschätzungsspielraum, den man jetzt nicht so ohne weiteres angreifen und hinterfragen darf. Aber es ist schon klar, dass trotzdem das Interesse einen schonenden Ausgleich mit dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen gebracht werden muss. Und insbesondere in den Fällen, in denen Bilder also heimlich oder durch Täuschung erworben werden. Da komme ich auch gleich nochmal auf frühere Entscheidungen des BGH, die ein bisschen anders gelagert waren. Aber da soll halt das Recht des Betroffenen schon eher etwas stärker wiegen als das Öffentlichkeitsinteresse. Und auch hat das Gericht eine gewisse Unterscheidung zwischen der reinen Wortberichterstattung und der Bildberichterstattung vorgenommen. Dass es halt meint, dass durchaus da auch unterschiedliche Hürden gelten können. Also gerade dann, wenn halt, das öffentliche Informationsinteresse also nicht ganz so hoch zu werten ist, dass es dann möglich sein kann, dass die Wortberichterstattung ausreicht und eine Bildberichterstattung vielleicht nicht unbedingt nötig
ist. Dass die Hürde bei der Bilderstattung etwas höher ist.
Genau. Also dass wir halt dann das so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen und berücksichtigen müssen. Und das Gericht hat sich dann aber hier gefragt, wie ist denn da hier das öffentliche Interesse zu beurteilen und sagte, das Interesse an der persönlichen und wirtschaftlichen Situation von Boris Becker war in dem hier maßgeblichen Zeitpunkt als erheblich anzusehen. Also es gab hier eine problematische Entwicklung in seinem Leben. Also er wurde ursprünglich besonders bewundert und ist dann aber quasi so ein bisschen von diesem Weg abgekommen. Und hat ja auch selber die Öffentlichkeit gesucht immer ursprünglich und da hat das Gericht schon gesehen, da gäbe es halt ein recht großes Interesse der Öffentlichkeit auch darüber, insbesondere also im Hinblick auf dieses Insolvenzverfahren und die strafrechtlichen Ermittlungen und auch die wirtschaftliche Situation, da halt eben auch was zu erfahren und da kommt es dann auch nicht so drauf an, ob jetzt quasi eher mitfühlend Bericht erstattet wird oder halt eher konträr oder kritisch. Ne? Berücksichtigt wurde ja auch, dass er im Grunde auch im gleichen Zeitraum durch die Vorstellung seines Modelabels aktiv die Öffentlichkeit gesucht hat. Und das eigentlich jetzt im Grundsatz, auch wenn man jetzt so Wort- und Bildberichterstattung halt auch unterschiedlich wertet, im zeitgeschichtlichen Kontext der Person Boris Becker grundsätzlich es halt auch möglich sein musste, über diese Themen mit dem Abbild des, also von Boris Becker auch zu berichten und sich nicht auf eine reine Wortberichterstattung zurückzuziehen. Zumal das ja auch im Hinblick auf das Modelabel dann auch seinen eigenen Interessen entsprach. Mhm. Genau, dann wurde auch angesprochen, wie ist denn das mit Satire anzusehen? Das kann man ja in zweierlei Hinsicht, also einerseits halt als besonders künstlerische Ausübung ansehen. Andererseits ist es natürlich auch immer etwas, was den entsprechend Dargestellten dann auch immer mit Übertreibungen oder Spott überzieht.
Bloßstellung ist
genau
dabei.
Und ja, da hat das Gericht halt klar gemacht, dass eine in der Öffentlichkeit stehende Person grundsätzlich bis zur Grenze der Schmähkritik auch Übertreibungen, Verzerrungen und Spott hinnehmen muss. Mhm. Und wie würdest du das hier sehen? Also würdest du das schon in den Bereich der Schmähkritik dann einordnen?
Ja, das kommt zumindest schon relativ nah, würde ich sagen, ne? Wenn man sich dann über, also der Hintergrund vom Preis war ja sozusagen eine winzige Spende aufgrund seines Insolvenzverfahrens. Mhm. Wenn man sich darüber so lustig macht, das geht schon in die Richtung, würde ich jetzt sagen.
Und da war es tatsächlich so, hat das Gericht also für die Schmähkritik sehr hohe Maßstäbe angesetzt, hat gesagt, dass das, also da war der Meinung, dass das hier geradezu also ein eher fast harmloser Scherz gewesen wäre und noch weit weg von der Schmähkritik wäre tatsächlich. Okay. Also so, dass die Grenze halt dann doch für das Gericht bei weitem nicht überschritten war. Das Gericht aber auch betont hat, dass es keine grundsätzliche Privilegierung von Satire gegenüber einer sachlichen Berichterstattung gäbe, weil, also ich meine, könnt ihr überlegen, weil es auch was besonders Künstlerisches hat, dass Satire dann doch mehr darf als anderes sozusagen, aber das hat das Gericht so nicht gesehen. Mhm. Genau, und jetzt, also ist das Gericht in die Abwägung eingestiegen und hat so ein paar Punkte dann doch sehr auf der Seite des Eingriffs ins Persönlichkeitsrecht dann, also dass man vielleicht doch von einer etwas schwereren Eingriff eingehen musste, hat sich hier an Fällen orientiert, die schon entschieden wurden. Und da ging es halt um Aufnahmen, die in einer vom Prominenten gewählten örtlichen Abgeschiedenheit oder heimlich unter Ausnutzung einer Überrumpelung entstanden sind und wo im Grunde der Prominente nach den Umständen die berechtigte Erwartung haben durfte, so nicht in den Medien abgebildet zu werden. Mhm. Also ich denke, das ging halt eben stark auch in die Richtung, dass, weiß ich nicht, wenn der Prominente im Urlaub ist oder so, dass dann private Aufnahmen gemacht werden und dass da halt im Grunde Entscheidung gab, wo man gesagt hat, selbst wenn die Person noch so stark in der Öffentlichkeit steht, hat es halt auch da
in jeder Situation
Recht auf Privatsphäre sozusagen. Also und in solchen Konstellationen hat der BGH schon mal zum Ausdruck gebracht, dass man, dass dem Persönlichkeitsrecht da doch regelmäßig der Vorrang vor der Meinungs- und Pressefreiheit zu gewähren ist.
Man hat natürlich jetzt hier diese Überrumpelung ja gerade nicht, sondern er war ja wohl vorbereitet sozusagen auf die angebliche Konferenz, ne, sodass ihm ja klar war, er wird gefilmt und alles.
Ja.
Aber die Täuschung ist natürlich der andere Punkt sozusagen. Ne, dass,
genau, also man muss halt sagen, die Situation ist hier natürlich insofern anders, dass ja eigentlich die Filmaufnahmen zum Zwecke der Veröffentlichung gemacht worden sind. Also sie waren zwar nicht im öffentlichen Raum gemacht wurden. Also es gab halt eine Videokonferenz, wo jetzt nicht alle direkt live zugucken konnten oder eher in irgendeinem, weiß ich nicht, am Rande einer Sportveranstaltung interviewt wurde oder so, sondern die wurde halt bewusst auch aufgesetzt. Aber es war natürlich klar, dass es der Veröffentlichung dienen sollte. Gleichwohl hat aber das Oberlandesgericht Karlsruhe hier, was die Schwere des Eingriffs angeht, dann doch einen recht vergleichbaren Unwert gesehen wie in diesen anderen Konstellationen und gemeint, das sei doch irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit den Fällen der hartnäckigen Nachstellung. Also ich meine, wenn man jetzt die Sequenzen davor sieht, wie Oliver Pocher immer wieder versucht, also bei verschiedensten Anlässen das Geld zu übergeben. Ja. Hat er natürlich da gesagt, so, also
das hat natürlich schon so eine Komponente, die in diese Richtung geht. Ah, ja.
Genau. Und hat ihn dann, also schreibt das Gericht, also den arglosen Boris Becker hier durch bewusste Täuschung zum Objekt des Spotts gemacht. Und dann wurde auch noch betont, das Informationsinteresse dieses gesamten Beitrags, also wie gesagt, das waren so 15 Minuten Beitrag, wo es recht wenig um das Insolvenzverfahren, recht wenig um die strafrechtlichen Ermittlungen und auch sehr wenig um dieses Mode-Label ging.
Verständlich,
sondern eigentlich primär darum, wie toll diese Täuschungsaktion vorbereitet wurde und wie sehr man dann doch diesen eitlen Prominenten da überführt hat, dieses Informationsinteresse doch als relativ niedrig angesehen und sich dann doch gefragt, ob dann nicht quasi diese zeitgeschichtliche Einordnung doch mehr auf die Prominenz der Person als solche und weniger auf das Ereignis dann quasi bezogen wäre, wofür es dann diese Privilegierung dann doch eigentlich nicht geben sollte. Ja, jetzt also.
Ja, also ich meine, die Punkte sind schon alle ganz gut nachvollziehbar, würde ich sagen, ne? Aber wie so häufig kommt es dann letztendlich auf diese Abwägung an, genau, in welche Richtung kippt jetzt die Waagschale.
Wo wird es jetzt so liegen?
Ja, ich meine, insbesondere dieser letzte Punkt mit diesem doch sehr geringen Informationsgehalt, ne, dass man ja eigentlich gar keine Berichterstattung in dem Sinne mehr hat, sondern nur diese Aktion. Der wiegt natürlich schon nicht ganz wenig. Nichtsdestotrotz, ich würde mal bei meiner Vermutung bleiben.
Ja. Okay, dann löse ich jetzt so langsam auf.
Ja, wir sind ja beim das war die Meinung des OLG die ganze Zeit, ne? Oder die Darstellung
so ein bisschen. Ja, genau. Also das OLG, ist so ein bisschen die, also ich habe jetzt so einfach mal diese Erwägungen, die da eine Rolle gespielt haben, hervorgegriffen, die ging ja so ein bisschen in beide Richtungen, gab es ja was dafür und was dagegen. Also doch großes Öffentlichkeitsinteresse an der Person als solcher, die halt eigentlich eine bebilderte Darstellung grundsätzlich erlaubt. Aber dann natürlich umgekehrt diese ganze Täuschungsaktion mit einem vielleicht etwas geringeren Informationsinteresse, auch wenn man das natürlich nicht letztendlich gerichtlich bewerten darf, ob jetzt ein Informationsinteresse besteht oder nicht. Also da steht natürlich auch die Frage im Raum, also wie du ja auch sagst, mit diesen versteckte Kamerabeiträgen, die es ja auch irgendwie so gibt und wo ich aber auch nicht genau weiß, ob das, also ich denke mal, also wie es vor allen Dingen bei prominenten Personen ist, die da erwischt werden, dass natürlich so die Frage ist, also muss man jetzt wirklich davon ausgehen, dass dieses Hintergehen unter dem Gesichtspunkt einer satirischen Befassung halt per se mit dem Persönlichkeitsrecht unvereinbar wäre vielleicht schwierig, das so zu sehen. Genau. Aber also das Gericht ist letztlich zu der Auffassung gekommen, dass es in der Konstellation, also mit den Abwägen der Argumente, es zwar wohl zulässig gewesen wäre, eine reine Wortberichterstattung zu machen.
Okay, da machen also, wir dann die Grenze.
Genau, also es sei Pocher hier unbenommen gewesen, ausführlich zu berichten und die eigene Raffinesse herauszustellen und die angebliche Eitelkeit von Boris Becker in den Raum zu stellen und sich für die gelungene Täuschung auch zu loben. Aber man hätte da nicht unbedingt die Videokonferenz und Sequenzen daraus verwenden müssen, hätte auch noch berichten können, dass es diese Videokonferenz gab, aber dass Boris Becker der Veröffentlichung widersprochen hätte. Also ich meine, gut, die haben ihn vorher gar nicht gefragt, aber wenn sie ihn gefragt hätten, hätte er wahrscheinlich Nein gesagt und hätte man das auch als Teil des Wortbeitrags machen können. Aber dass er jetzt quasi die Bilder nicht verwenden dürfe, würde ihn dann doch in seiner Meinungsfreiheit und in seiner künstlerischen Freiheit nicht in unzumutbarer Weise beschränken und so, dass halt eben im Hinblick auf diese erschlichenen Bilder eine Bildberichterstattung in der Konstellation halt eben aus Sicht des Gerichts nicht zulässig war. Wir haben auch in dieser Wiedergabe der Sequenzen in der eigenen Dokumentation oder beziehungsweise die Wiedergabe von Sequenzen aus dem Fernsehbeitrag in der eigenen Dokumentation von Boris Becker auch keine Rechtfertigung gesehen, weil sie gesagt haben, also es schien insbesondere auch, weil diese angegriffenen Sequenzen da doch nicht selber veröffentlicht worden sind. Ja, insofern war das Gericht hier der Meinung, dass in der Konstellation dann doch das Persönlichkeitsrecht von Boris Becker dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit oder dem Meinungsfreiheit, Pressefreiheit da der Vorrang zu geben ist. Und deshalb dürfe Oliver Pocher die Videosequenz nicht weiter veröffentlichen oder verbreiten, sollte die Ausschnitte aus den sozialen Medien löschen, wobei ich ich habe mal nach dem Beitrag, also konnte ich auch relativ detailliert berichten, also ich habe noch gefunden, muss ich sagen, keine Ahnung, warum der noch auffindbar ist und genau und hat entsprechend Oliver Pocher verurteilt und er konnte sich wohl auch nicht rausreden, also da er doch der Hauptakteur und auch im Beitrag als treibende Kraft eigentlich dieser ganzen Aktion dargestellt wurde, dass er da quasi nicht zumindest mitverantwortlich wäre in dem Sinne, dass er quasi die Veröffentlichung gar nicht final steuern konnte. Aber ich habe gelesen, dass zumindest die Anwälte von Oliver Pocher aufgrund der Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde doch mit Oliver Pocher besprechen wollten, ob er nicht in eine Verfassungsbeschwerde gehen will, weil sie doch hier auch Grundrechte von ihm als gravierend verletzt ansehen. Also sind weiter der Meinung, dass das halt hier doch in unerträglicher Weise dann zu seinen Lasten ausgegangen wäre und seine Grundrechte doch gravierend verletzt wären, sodass wir halt zwar zivilrechtlich alles ausgeschöpft haben, die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, aber wir nochmal gucken müssen, ob nicht doch über eine Verfassungsbeschwerde
mit das dem nochmal, Grundgesetz steht.
Genau, geklärt werden wird.
Okay, spannend. Also, ja, also ich meine, ich finde, man kann es sowohl so als auch so oder hätte es so als auch so entscheiden können, ob da jetzt die Grundrechte so dermaßen berührt sind, dass dann der Verfassungsbeschwerde erfolgreich wäre, würde ich, weiß ich nicht ausschließen, aber
ja, da bin ich jetzt zu wenig so Verfassungsrechtler, aber ich meine, das sind wahrscheinlich so die Fälle, in denen das durchaus mal auch geprüft werden kann, zumindest zulässig ist.
Ja. Also ich meine, die ganz interessant ist natürlich auch diese Differenzierung nochmal zwischen Bild und Ton, dass man sagen würde, naja, Tonberichterstattung hätte mir gereicht. Das würde natürlich so ein bisschen dem Zweck, den er vorhatte, ich meine, so einen Beitrag in den sozialen Medien oder im Fernsehen, wo man nur da steht und berichtet, ohne Bilder zeigen zu können, ist natürlich total langweilig.
Ja.
Und das zeigt natürlich auch wiederum vielleicht, dass natürlich der reine Informationsgehalt in der Tat gering ist, den man ja auch mündlich berichten kann oder textlich, aber sondern es gerade um die Bilder geht und zu sehen, wie er reagiert und sich über den vermeintlichen Preis freut und bloßgestellt wird, dass das ja sozusagen gerade der Fokus ist und der Informationsgehalt dann in der Tat bei gegen Null geht so ungefähr. Ja. Andererseits ist das aber wiederum ja auch etwas, was Satire ausmacht, sowas zeigen zu können. Ja, insofern ist es so ein Hin und Her.
Ja, man hat schon so ein bisschen Eindruck, also wie gesagt, ich habe mir das angeguckt und wenn man sich den Beitrag anguckt, dann steht man schon unter dem Eindruck, dass natürlich diese Videosequenzen, die dann erst am Ende des Beitrags eingeblendet werden, besonders unangenehm sind und besonders vorführend sind, während eigentlich der Punkt bis dahin auch schon gemacht ist. Also
kommt dann nochmal oben drauf,
ne? Ja, es kommt dann nochmal oben drauf und dann hat man halt denjenigen, der dann doch sich geschmeichelt fühlt, dass sein junges Modelabel da einen Preis gekriegt hat und dann natürlich überhaupt nicht wusste, wie ihm geschieht, während eigentlich bis dahin im Grunde das sich lustig machen und ins Lächerliche ziehen, auch durch alles, was davor im Beitrag war, schon klar zum Ausdruck kam. Und ich sag mal, für den es gefällt, sage ich mal, für die wäre der Beitrag trotzdem auch ohne die Bildsequenzen ausreichend gewesen. Okay. Und es gab ja auch Bildsequenzen, die eingeblendet worden, wo sie ihm versucht haben, halt eben das Geld zu übergeben. Und ich glaube, gegen die hat er sich da nicht gewehrt, sondern es ging wirklich halt um diese inszenierte Videokonferenz, wo er natürlich auch besonders schlecht wegkommt dabei wo ich jetzt persönlich auch sagen muss, da hat man dann auch ein bisschen Mitleid vor allen Dingen, es könnte einem ja theoretisch auch selber passieren. Ja. Und da wird er natürlich als Prominenter, als besonders eitel da und wenig misstrauisch und naiv und leichtgläubig dargestellt, obwohl man das vielleicht für sich auch nicht ganz ausschließen könnte, dass sowas passieren kann.
Nee, insofern die Erwägungsgründe.
Ja. Also ich kann mit der Entscheidung menschlich gut leben.
Dass man sagt, da ist vielleicht dann auch mal die Grenze irgendwann. Ne?
Ja, aber es ist natürlich gerade für Satire-Sendungen, die da doch, also das ist ja immer häufig so die Frage, wo ist das Maß überschritten und so, sicherlich auch eine gewisse Schwierigkeit mit der Entscheidung umzugehen und scheint schon so, dass man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass es so ausgeht, dass deshalb natürlich auch eine Erwartung da war, dass der BGH sich vielleicht mit der Sache nochmal befasst, weil ja hier das OLG Karlsruhe ja auch nur so ältere Entscheidungen eher so in einer Analogie herangezogen hat und gesagt hat, das ist von der Schwere des Eingriffs vergleichbar, aber wo dann doch eigentlich die Konstellation eine etwas andere war, dass man das dann vielleicht dann doch den BGH auch nochmal prüfen lässt, aber BGH wollte sich damit nicht befassen.
Ja, also und ich meine, wir hatten ja auch schon Fälle, wo es andersrum, vergleichbar natürlich immer nur bedingt, siehe, ich glaube, Böhmermann war es, wo man auch Bildrechte hatte, wo es dann sozusagen sich umgedreht hat und wo es dann aber in Ordnung war, aufgrund der Umstände des Einzelfalls.
Genau, genau, da wurden aber dann auch nur Bilder aus der Sendung, also nicht welche, die man hinterher durch Täuschung erzeugt hat.
Nee, genau.
Das ist meine Erinnerung, ne? Also das war dann halt eben von der Zielrichtung noch ein bisschen
klar, eine andere. Aber wo, glaube ich, sein Bild in einer Werbung benutzt wurde, wo er da was anpreist, was er aber ja nie getan hat, so ungefähr. Ne? Genau. Insofern auch eine Unterstellung in Anführungszeichen. Ja, insofern sieht man, es kommt immer drauf an, so ein bisschen auf den Einzelfall, wie immer. Aber hier war es zumindest laut der Gerichte dann doch etwas zu weitgehend.
Genau, deshalb Game, Set and Match, Becker.
Genau.
Wie früher immer.
Genau, Advantage doch verloren.
Genau. Die mentale Stärke hat sich wieder durchgesetzt.
Ja. Okay, ja, besten Dank für den Bericht, die Berichterstattung zu dieser Entscheidung, die, glaube ich, im Einklang war mit allen Persönlichkeitsrechten. Und insofern vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog.